Ja, wenn ich nur sage, du musst mir zuhören und dich dann dementsprechend verhalten, werde ich eine Abwehrreaktion, ja, gerade bei Jugendlichen, provozieren. Wenn es dann noch um so hochemotionalisierte Themen geht, noch mal mehr.
Und es hilft mir aber auch tatsächlich auch mit jüngeren Leuten auch zu arbeiten, die vielleicht noch nicht ganz so festgefahrene Weltbilder haben, die extrem doll in der Lage sind, teilweise Empathie zu äußern, auch wenn sie nicht derselben Meinung sind, auch wenn sie nicht dieselben Hintergründe haben.
Knicks Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention.
Längst ist klar, Gefühle prägen nicht nur uns persönlich, sondern auch Politik und Gesellschaft. Emotionen und Verstand lassen sich nicht voneinander trennen. Im Zusammenspiel beeinflussen sie Einstellung, Verhalten und Entscheidung. Gerade die Gespräche über Emotionen eröffnen die Möglichkeit, gesellschaftliche Phänomene und Machtstrukturen besser zu verstehen. Und damit willkommen bei Knicks Talks. Mein Name ist Judith DeSantis, ich verantworte die Folgen für ufuk.de. Schön, dass du reinhörst. In Zeiten von Krisen, Kriegen und Konflikten kochen die Gefühle schnell mal hoch. Angst, Wut, Trauer und Unsicherheit verstärken Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Orientierung. Gerade Jugendliche, die sich ohnehin mit herausfordernden Fragen von Identität oder ungewisser Zukunft auseinandersetzen, trifft diese Wucht an Emotionen damit besonders stark. Die Anschläge der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und die anhaltenden Geiselnahmen sowie die eskalierende Gewalt, der Tod von Zigtausenden und die Zerstörung in Gaza wecken starke Gefühle bei Betroffenen, aber auch bei Nichtbetroffenen. Es braucht dann noch mehr als sonst Räume, in denen Gefühle benannt und bearbeitet werden können. Ein solcher Raum kann die Schule sein. Doch wie kann man Gefühlen Raum geben, die stark, widersprüchlich und oft voller Zorn sind? Wie lassen sie sich nicht nur als Risiko, sondern auch als Ressource begreifen? Und welche Handlungsoptionen ergeben sich daraus für Pädagogik und Präventionsarbeit? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit Nathaniel Ngomane und Jan-Hinrich Wagner. Sie arbeiten als Projektkoordinator und Projektleiter im Bildungsprogramm des New Israel Fund Deutschland. Der NIF ist eine Organisation, die seit mehr als 40 Jahren Projekte unterstützt, in denen Israelis und PalästinenserInnen gemeinsam für eine demokratische, gleichberechtigte und friedliche Zukunft eintreten. Ziel des Bildungsprogramms ist es, Ressentiments und Vorurteile abzubauen und das demokratische Zusammenleben in Schulen und darüber hinaus zu fördern. Dazu entwickelt der NIF Unterrichtsmaterialien, über die wir heute ebenfalls sprechen, und führt Workshops zu Antidiskriminierung und Vielfalt, Antisemitismus und Rassismus sowie zur israelischen Geschichte und Gesellschaft durch. Herzlich willkommen, Nathaniel Ngomane und Jan-Hinrich Wagner. Schön, dass ihr heute hier seid.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Lass uns doch mal konkret auf die Lebenswelten von Jugendlichen schauen. Der Schriftsteller Pankaj Mishra stellt in seinem Buch Die Welt nach Gaza die These auf, dass keine aktuelle Krise an die emotionale Wucht von Verzweiflung, Trauer und Wut heranreicht wie die Ereignisse des 7. Oktobers und seine Folgen. Jüdische Identität ist erschüttert, bedroht und ein kollektives Trauma ist neu entfacht durch die Gräueltaten der Hamas, während man mit Worten kaum das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza fassen kann. Ihr macht im Rahmen des New Israel Fund Deutschland Bildungsarbeit an Schulen, unter anderem zum Israel-Palästina-Konflikt und damit verbundenen Spannungsfeldern. Welche Rolle spielen denn Emotionen zu diesem Thema aktuell in den Lebenswelten von SchülerInnen, von Jugendlichen, auf die ihr trefft, mit denen ihr arbeitet? Und wie zeigt sich das in eurer Arbeit?
Mein Ansatz ist so ein bisschen, okay, wir gehen halt an eine Schule. Unser Vorhaben ist dort, mit SchülerInnen oder Lehrkräften über Israel-Palästina zu reden. Und das jetzt in der Zeit nach dem 7. Oktober, seit dem Krieg in Gaza. Und damit ist es auch gar nicht so sehr eine Abwägung von, was sind die Chancen und Herausforderungen davon, sondern es ist schlicht und ergreifend, glaube ich, eine Notwendigkeit, weil wir in einen super emotionalisierten Raum treten, in dem es erstmal, du hast es gerade irgendwie erwähnt, ne? Es gibt irgendwie jüdische SchülerInnen, die sich in ihrem Schmerz alleine fühlen, palästinensische SchülerInnen, die sich in ihrem Schmerz alleine fühlen, andere SchülerInnen, die erstmal keinen ganz direkten Bezug zu Israel oder Palästina haben, die aber von einem Wochenende kommen oder aus der Unterrichtspause kommen und auf ihr Smartphone geguckt haben und extrem traumatisierende Bilder gesehen haben, dann muss ich halt jetzt darüber nachdenken, okay, was braucht es denn gerade in diesem Raum? Und was braucht es in diesem Raum, damit die auch möglichst alle, die darauf Lust haben oder es eigentlich den Bedarf haben, darüber reden können und mitreden können?
Nehmt ihr das direkt wahr, wenn ihr so in eine Schulklasse kommt? Oder nehmt ihr die emotionale Stimmung so auf? Ihr wisst ja erstmal gar nicht, wer sitzt da alles und welche Erfahrungen, welche Emotionen sind da gerade im Raum, ne?
Vielleicht ist es auch gut, weil Personen reinkommen, die halt in dem normalen Schulgewirke und den Erfahrungen, die Leute da ja auch miteinander gemacht haben, themenspezifisch und unspezifisch, nichts zu tun haben. Und dann ist ganz oft meiner Erfahrung nach, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal so ein bisschen gucken. Wer ist denn das? Was machen die? Warum sind die überhaupt hier? Wie reden die mit uns? Und gehen, also glaube ich, wenn wir auch die Feedbackrunden nachher machen, in ganz vielen Punkten davon aus, dass das nichts wird. Was auch okay ist. Ja? Das ist, da kommen jetzt fremde Leute rein und wollen über das Thema reden. Und die haben auch noch Israel im Namen. Boah, das kann ja nichts. Ne?
Es ist Beziehungsarbeit ja eigentlich auch schon.
Es ist viel Beziehungsarbeit. Ja, klar. Na klar. Also uns werden oft mal so Gretchenfragen gestellt. Ne? Ey, seid ihr pro Palästina oder pro Israel? Das kann man dann entweder direkt beantworten. Meine Antwort ist dann pro beide. So für die Menschen vor Ort, dass die zu einer vernünftigen, friedlichen Lösung, die lange trägt, kommen. Und dann gibt es ein bisschen so ein Erstaunen. Nee, geht nicht. So, ihr müsst, also man muss sich irgendwie, ne, wie zu Fußballteams irgendwie bekennen. Das ist das eine. Dann, ja, so eine grundlegende Ablehnung ist hin und wieder auch da. Und ganz am Anfang gehen wir eher unspezifisch rein. Also wir machen nicht die Tür auf und sagen, guten Morgen, lasst uns über den Israel-Palästina-Konflikt reden. Aber wir versuchen, eine Gesprächsatmosphäre herzustellen. Und da sind wir ja Teil. Wir machen das ja nicht nur für die Menschen da vor uns, sondern mit denen zusammen. Und klar, dann kommt es irgendwann auch so eine Übereinkunft. Wie wollen wir hier miteinander reden? Was sollen wir mit diesem Raum machen? Wie sollen wir euch begegnen? Und das ist auch nochmal ein Aushandlungsprozess, der ja aber auch exemplarisch dafür steht, dass in diesem Raum auf einmal verhandelt werden kann. Und das ist ein erstes Ergebnis ja auch. Und darauf können wir dann wieder draufsatteln. Und das Draufsatteln ist dann, dass wir, aufgrund dessen, dass wir der New Israel Fund sind, wir seit über 40 Jahren die demokratische Zivilgesellschaft in Israel unterstützen, natürlich zu Leuten vor Ort, die direkten Kontakte haben. Das heißt, wir präsentieren in unserer Arbeit ganz viel von Positionen, von Personen, von Aktivistinnen und Aktivisten aus der israelischen Zivilgesellschaft, und das meint und schließt ganz klar mit ein, eben auch palästinensische Israelis. Wir haben auch ein Material, wo dann auch Personen aus der Westbank mit zu Worte kommen. Aber größtenteils beziehen wir uns dann eher auf die israelische Gesellschaft an sich. Aber das natürlich mit dem größtmöglichen Denken über was, wer ist diese israelische Gesellschaft.
Das heißt jetzt nochmal auf Emotionen bezogen. Ihr nehmt dann verschiedenste Emotionen wahr, vielleicht Trauer, vielleicht Wut, vielleicht auch Kränkung, vielleicht auch so eine Art Rückzug. Entfremdungsgefühle vielleicht auch, die sich vielleicht gar nicht, vielleicht Jugendliche, die sich gar nicht mehr äußern wollen, die sich eher zurückziehen.
Also wir kommen oft in Schulen rein und da hat die Klasse an sich oder die Gruppe, die wir dann davor finden, in dieser Konstellation so noch nicht über dieses Thema geredet. Und das auch noch 2 Jahre nach dem 7. Oktober und das auch nach 2 Jahren Krieg in Gaza. Also es gibt wenig Orte, die irgendwie, dass man irgendwie damit umgehen kann. Und darum kommt ganz viel erstmal, wenn wir fragen, also wie geht's euch? Ein Wort, was im streng genommen gar keine Emotion ist, und zwar Überforderung. Und dann muss man natürlich irgendwie sich ein bisschen dem annähern von, okay, was steckt eigentlich hinter dieser Überforderung an Emotionen? Ne, ist es irgendwie Schmerz? Ist es Leid? Sind es Ängste?
Du meinst 2 Jahre danach, nach dem 7. Oktober, wird das Thema in eurem Workshop zum ersten Mal besprochen. Woran könnte das liegen? Was denkt ihr?
Es gibt ganz viele unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen können. Aber man macht quasi auch einen emotionalen Faktor auf, wo es, glaube ich, auch viele Lehrkräfte gibt, die sich das nicht zutrauen oder denken, okay, wenn ich das aufmache, dann muss ich das auch irgendwie auffangen. Kann ich das überhaupt auffangen? Kann ich überhaupt verstehen, was dann kommt? Oder wie gehe ich damit um, wenn zum Beispiel rassistische, antisemitische Sachen gesagt werden? Und wie gehe ich damit um, wenn irgendwer davon verletzt ist und so, ne? Also irgendwie, ich glaube, das sind alles irgendwie Faktoren, die viele davor zurückstrecken, das Thema zu behandeln. Und wir machen ja auch Lehrkräftefortbildung und Weiterbildung. Und da habe ich ganz oft das Gefühl, oder ich gehe offen mit einem Anliegen rein, den Lehrkräften quasi eine Sicherheit darin zu geben, egal über welches, also auch wenn sie über Israel-Palästina reden, auch wenn es irgendwie so ein emotionalisiertes, aber auch irgendwie aufgeladenes Thema ist, nicht zu vergessen, was sie sonst an LehrerInnen-Skills haben. Also, ne? Also, ich habe manchmal das Gefühl, okay, sobald dieses Thema kommt, was irgendwie so aufgeladen ist, dann schrecke ich zurück und ich funktioniere als Lehrkraft irgendwie nicht mehr.
Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Es ist ja so, also die Situation und die Zusammenhänge und die geografische Region, über die wir sprechen hier, ist so facettenreich und multiperspektivisch in sich angelegt, dass viele Personen, glaube ich, das Gefühl haben, auch über Lehrkräfte hinaus, adäquat darüber sprechen zu können, müssen sie Expertin für diese Zusammenhänge sein. Und erklären sich dann relativ schnell dazu, dass sie es nicht sind und sagen, deswegen können sie darüber nicht reden. Und da, klar, was Nathanael gerade gesagt hat, ja, aber sie haben doch diese anderen Skills. So, ihr Lehrkräfte könnt doch sonst über schwierige Zusammenhänge, abseits jetzt von Nahost, Israel, Palästina, reden. Das kriegt ihr doch hin. Und ihr seid gleichzeitig die Expertin für diese Lerngruppe. Kein Mensch, selbst wenn ihr nur ein halbes Jahr mit denen verbracht habt, kein Mensch kennt diese Gruppe und das soziale Gewirke innerhalb dieser Gruppe besser als ihr. Und dann vielleicht auch, ja, auf Situationen zu stoßen, an denen man sagt, oh, das ist jetzt aber ein bisschen dicke und jetzt ein bisschen viel und jetzt brauche ich vielleicht ein bisschen Unterstützung.
Ja.
So, das ist klar. Und dann sind wir ja auch da.
Mhm.
So, dafür gibt es uns ja.
Mhm.
Dann sind wir auch gerne da.
Mhm.
Aber sich da auch zu trauen. So, und das ist das eine. Und das andere ist, sich auch genau auf so einer professionellen Ebene mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Und da gibt es eben auch ganz oft Verhakelungen innerhalb der Kollegien. So, wie ist wer positioniert und so. Es gibt Schulen in diesem Land, wo auch innerhalb des Kollegiums nicht über das Thema gesprochen wird, weil alle Angst haben, dass dann, oder wenn darüber gesprochen wird, dann sehr erhitzt und nicht mehr in einer Art und Weise, die dazu beiträgt, dass die Situation an der Schule für die Schülerinnen und Schüler besser wird.
Ihr habt gerade beschrieben, welche Rolle Emotionen im schulischen Kontext für Jugendliche spielen und wie sie in eurer Arbeit sichtbar werden. Mich interessiert daran anschließend, der Israel-Palästina-Konflikt ist ja ein sehr aufgeladenes und sensibles Thema, gerade in Deutschland. In anderen Ländern wird ganz anders diskutiert. Welche Auswirkungen hat es, wenn sich Jugendliche mit ihren Emotionen und dahinterstehenden Bedürfnissen dabei nicht gesehen fühlen?
Also die direkte Auswirkung ist vermutlich ein Gefühl der Enttäuschung und der Ausgrenzung. Und es kann einerseits eine Bestätigung sein, in der man eh schon angenommen hat, dass es dafür kein, also für die eigene Positionierung, für die eigenen Gefühle, für die eigene Meinung, das wird dann ja oft auch einfach zusammengebracht, kein Raum ist, so, die wollen das ja eh nicht hören und insofern ist es ein Katalysator dann hin zu einer vielleicht auch nochmal verfestigten Ablehnung. Und es die Bestätigung und das andere ist eher so ein Bruch, wo Personen geglaubt haben, sie sind eigentlich Teil des Diskurses und der Gesellschaft und können Teilhabe oder haben Teilhabe, besitzen Stakes und merken damit immer, nee, aber bei dem Thema nicht mehr. So, da bist du raus. Und das ist dann so ein Bruch. Also es gibt, ne, entweder die Bestätigung oder den Bruch. Und da ist so ein bisschen die Frage, der Bruch gegenüber wem? Und dann ist natürlich irgendwie die Gesellschaft und der Staat und so weiter, sind diese großen Themen. Das Ganze findet ja aber in Schule statt. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, was ist in Schule los und ist Schule denn irgendwie noch ein sicherer Ort, auch für diese Person, oder kann der da wieder hergestellt werden? Oder ist es zumindest ein Ort des Ausprobierens? Und wenn das wieder geleistet werden kann, dann kann auch wieder ein Vertrauen gewonnen werden. Also durch diese einzelnen Personen, die sich vorher sozusagen ausgeschlossen gefühlt haben, wieder ein Vertrauen geweckt werden durch eine positive Erfahrung mit dem Raum Schule, in dem das Ganze ja passiert, mit dem System Schule. Und dafür sind wir eben da, dass wir da gucken können, dass das Schule durchaus wieder hinkriegt. Dann und zwar nicht im großen ganzen System Schule, das wäre ja total überfrachtet für uns, sondern schon bei der einzelnen Schule.
Und ich glaube, ne, ich bin irgendwie kein Psychologe und bin da kein Experte. Kann aber schon auch auf meine eigenen Erfahrungen gucken. Ich mache auch Rassismuserfahrungen, bin in Ostberlin, Magdeburg aufgewachsen, war viel das einzige schwarze Kind in meiner Klasse. Und da weiß ich schon, okay, es macht einen großen Unterschied, wenn ich was erlebe und das wird nicht verstanden oder es wird nicht versucht zu verstehen, was ich da erlebt habe, oder es wird abgewiegelt oder es ist kein Raum, darüber zu sprechen, oder der Raum wird nicht richtig gestaltet, um darüber zu sprechen. Das macht einen Unterschied auf zwischen mir und dem anderen der Klasse und das führt im blödesten Fall dazu, dass ich mich zurückziehe. Ich glaube, ne, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Bewegungen, was dann Kinder oder SchülerInnen irgendwie damit anfangen, wenn die diese Erfahrung immer wieder irgendwie auch machen oder machen, dass das, was sie fühlen, nicht gesehen wird, dass sie damit irgendwie alleine dastehen. Und genau, und ich meine, im ersten Schritt, den wir dann, glaube ich, auch wahrnehmen darauf hat, das hat ja Jan Hinrich gerade gesagt, ist einfach, glaube ich, auch dieser Ausschluss oder Ausgrenzungsgefühle, der ja dann auch, und das interessiert uns dann als BildnerInnen, natürlich auch einen Ausschluss bedeutet aus den Bildungsprozessen, aus dem gemeinsamen Zusammen da sitzen und teilzunehmen.
Dann entsteht ja vielleicht auch bei einzelnen Jugendlichen verstärktes Gefühl, jetzt ich muss mich irgendwo zugehörig fühlen oder ich muss Orientierung finden oder, und da ist es ja auch so, dass die Rolle von Social Media dann auch eine starke Rolle von Social Media entsteht. Es darf dann Angebote kommen, wo dann vielleicht Jugendliche eher finden, da finde ich jetzt meine Antworten.
Social Media funktioniert über Emotionen und darin macht es halt quasi auch das Angebot, da kannst du hinkommen, immer always verfügbar mit deinen Emotionen. Was dann zum Beispiel in dem Rahmen der Schule dann nicht ist, wenn da kein Platz ist für deine Emotionen. Darum ist es ein super attraktives Angebot. Und weil es über Emotionen funktioniert, ist es eh ein attraktives Angebot, weil es dich irgendwie darin bestätigt, in den Sachen, die du anklickst und likest und dich irgendwie beschäftigen. Und das auch ein sehr relevantes Thema, wenn man darüber nachdenkt, okay, was sind denn sonst noch für Räume da, wo Platz dafür wäre? Und irgendwie Jugendarbeit krass gekürzt wird oder immer weniger Jugendzentren gibt. Wer geht in Vereine? Also, ne, das wäre vielleicht irgendwie noch ein Ort, wo irgendwie ein soziales Miteinander oder irgendwie stattfindet oder irgendwie Raum dafür ist und so.
Aber wenn die schon nicht mehr da
sind,
dann, ja.
Und ich glaube, auch unter dieser Schablone von, okay, wo ist denn eigentlich Raum für Emotionen? Wo ist Raum, um darüber zu reden? Dann ist, glaube ich, Schule ein zentraler Ort darin, weil da sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und sich miteinander ins Verhältnis setzen müssen und da sind, vor Ort sind und präsent sind.
Also gibt sich ja direkt die Frage, wie solche Räume in Schule, in Pädagogik, in Bildung geschaffen werden können, um über das Thema zu sprechen, um über Emotionen zu sprechen in Krisenzeiten, um über Emotionen im Kontext des Israel-Palästina-Konflikts zu sprechen. Und viele Pädagoginnen haben ja auch ein großes Bedürfnis nach Ansätzen und Methoden, vielleicht auch neuen Methoden, um diese Emotionen im Kontext des Konflikts aufzufangen und besprechbar zu machen. Wie können pädagogische Fachkräfte den aufkommenden Emotionen Raum geben und welche Methoden haben sich in eurer Arbeit bewährt?
Zwei Sachen, die wir jetzt gerade ganz neu an den Start bringen, ist zum einen eine Comic-Ausstellung, zu der du vielleicht gleich nochmal mehr sagen könntest. Und das andere ist ein Audioprojekt, wo wir mit Hilfe von der Technik, die man sonst für Silent Discos nutzt, eine Gruppe, Klasse, wie auch immer, bis zu, glaube ich, knapp 50 Personen, über Kopfhörer in eine Situation versetzt, wo drei Gruppen gebildet werden. Diese drei Gruppen werden miteinander in Konflikt gebracht. Diese drei Gruppen kriegen eine Identität über einen Rhythmus, den sie klatschen. Sind sehr selbstbezogen eine gewisse Zeit und beziehen sich dann auf die anderen Gruppen, die im Raum sind, die sie erkennen können und werden mit denen in einen Konflikt gebracht, der dann ziemlich emotional auch heftig wird für eine sehr, sehr kurze Zeit. Und dann bricht die Situation in sich komplett zusammen und dann wird wieder geguckt, okay, wie kann man da rauskommen, wie kann man dieses, was wäre eine mögliche Lösung? Ja, das heißt, wir über eine erfahrungsbasierte Methode lassen wir die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einen Konfliktzyklus sozusagen durchlaufen.
Welche Konfliktthemen sind das?
Das ist die Frage. In dem sozusagen Hörspiel, das wir über die Silent-Disco-Technik abspielen, geht es gar nicht um einen bestimmten Konflikt, sondern es geht darum, wahrgenommen zu werden, sich zu behaupten gegenüber den anderen Gruppen und für gut befunden zu werden. Und dann findet das nicht statt. So, das muss ja sein, sonst haben wir keinen Konflikt. Und daraufhin geraten die Gruppen dann aneinander. So. Und das ist ein Rahmen, in dem dann verschiedene Themen besprochen werden können. Natürlich gucken wir uns an, was bei den Personen emotional in den jeweiligen Situationen stattfindet. Das wird in Reflexionsrunden aufgearbeitet und dann gucken wir aber auch hin, an welche Situation, an welche Konflikte erinnert euch das. Und das geht von gesellschaftlicher Ungleichheit, Ungleichverteilung bis hin zu globalpolitischen Themen, an die die Leute da erinnert werden und die dann besprochen werden. Oder wir setzen das Thema. Das geht natürlich auch zu sagen, wir wollen da hingucken, meinetwegen in die Region Israel-Palästina. Das andere Projekt, auf das wir gerade sehr selber abfahren.
Heißt, wie geht es dir und hat den Hintergrund, dass es quasi ein gleichnamiges Comic-Projekt gab, was nach dem 7. Oktober genau so ablief, dass Comic-ZeichnerInnen Interviews geführt haben mit direkt Betroffenen vom Konflikt, also mit jüdischen, palästinensischen, israelischen Personen, aber auch nicht nur direkt Betroffenen, aber auf jeden Fall irgendwie Leuten, die auch zum Beispiel Antisemitismus erfahren oder Rassismus erfahren oder irgendwie einen Bezug zu dem Kontext haben und erstmal nur gefragt haben, okay, wie geht's dir? So, das war die Einstiegsfrage, quasi relativ simple Frage und dann entwickelte sich ein langes Interview daraus und daraus wurden dann relativ kurze, die auf einen Blatt Papier passen, irgendwie in 9 Kacheln oder 12 Comics sind daraus entstanden, die die Comiczeichnerinnen aufgrund dessen dann angefertigt haben. Und auch herausgekommen ist jetzt quasi ein Buch mit diesen 60 unterschiedlichen Comics, wo sehr, sehr unterschiedlich die Frage beantwortet wird von, wie geht's dir? Und in Zusammenarbeit auch mit den Comiczeichnerinnen haben wir daraus jetzt Materialien entwickelt, die quasi selbst die Frage stellt, okay, wie geht's dir? Oder einlädt, überhaupt da reinzukommen, sich gegenseitig zu fragen, wie geht's dir? Man muss es gar nicht ausschließlich zum Thema Israel-Palästina machen. Wie komme ich anders dahin, anderen Leuten zu erzählen, wie es mir geht oder zuzuhören und zu erfahren, wie es anderen geht? Und das fängt erstmal so an, dass man überhaupt erstmal anfängt, okay, was gibt's eigentlich für eine Palette an Emotionen? Wie kann ich die darstellen? Wie kann ich die zeichnen? Es gibt irgendwie relativ einfach die Methode, anhand von wenigen Strichen, irgendwie indem man die Augenbrauen zeichnet, irgendwie schon allein irgendwie schon darzustellen, okay, damit kann ich schon eine bestimmte Emotion oder ganz viele Emotionen schon irgendwie darstellen. Und dann reingeht in, dass bei uns SchülerInnen sich dann erstmal gegenseitig auch interviewen und sich gegenseitig fragen, wie geht's dir?
Ihr habt das Comic-Projekt kennengelernt und habt, glaube ich, dann direkt gesagt, da so möchten wir arbeiten.
Ja.
Was hat euch denn so gecatcht daran? Also der Comic als Format oder die Frage auch, wie geht es dir, Nathaniel?
Ja.
Nathaniel, du hast gerade gesagt, eigentlich eine simple Frage, wie geht es dir? Gleichzeitig ist es aber sehr schwierig, darauf zu antworten. Was hat euch daran gereizt, dazu einen Unterrichtsvorschlag zu entwickeln?
Wo wir dran sind, ist möglichst Multiperspektivität zu ermöglichen, um auch wiederum, ne, was man dann, die Möglichkeit damit umzugehen, ist dann ja die Ambiguitätstoleranz, um das zur Verfügung zu stellen, um das einen Weg dahin zu ermöglichen. Nicht, weil alle irgendwie immer Recht haben, sondern weil wir sonst nicht in den Diskurs kommen. So. Und da haben wir 60 Interviews, es sind 60 Personen interviewt worden, die keine davon hat die gleiche Positionierung wie irgendeine andere von diesen 60. Dann haben wir sehr schnell gesagt, okay, das nutzbar zu machen für Lehrkräfte, ist irgendwie so ein schöner, ja, Rohling, der da sitzt, den wollen wir nutzbar machen und umsetzen. Und genau, was Natalia schon gesagt hat, es gibt eben dieses Buch, das kann man sich bestellen. Es gibt alle 60 Comics, sind digital verfügbar auf einer Homepage. Es gibt 3 Hardcopy-Ausstellungen. Davon ist eine reserviert nur für die Nutzung in Berlin. Alle anderen beiden sind Touren durch ganz Deutschland und genau, Schulen können sich die sozusagen ins Haus holen, Bibliotheken können sich die ins Haus holen. Das können wir gerne machen. Und dafür eine Handreichung zu machen, mit der dann, eben nicht nur wieder die klassischen Fächer irgendwie, ne, so Politik und Geografie und Geschichte, sondern eben mit mal auch Kunstlehrerin. Dann können wir darauf näher kommen und dann können wir das Thema hier mit verhandeln. Dann hole ich mir noch jemand eben aus den Gesellschaftswissenschaften oder noch aus der Ethik oder so dazu, um das auch aus der Richtung noch zu beleuchten. Und auf einmal hat man einen sehr, sehr spannenden Diskurs in dem Klassenraum, in dem irgendwie ja auch wieder sehr viele Positionen dann Gültigkeit besitzen. So, und wo man unheimlich viel entdeckt über die Gruppen. Also das ist, in jedem Workshop kommt irgendwie auch was raus, was vorher Leute runtergeschluckt haben oder für sich behalten haben. Ja.
diese Räume, die ihr öffnet in eurer pädagogischen Arbeit, sind wichtig. Und wenn die nicht angeboten werden, dann verlieren wir vielleicht auch junge Menschen, die sich nicht gehört oder nicht gesehen fühlen und sich dann in anderen Räumen aufhalten, vielleicht die von anderen Akteuren dann bespielt werden. Wo zieht ihr denn selbst Grenzen in eurer Arbeit mit Emotionen? Und wie handelt ihr, wenn Jugendliche vielleicht auch mal radikale Aussagen in den Raum tragen, ohne ihre Gefühle dabei abzutun?
Ich glaube fest daran, dass ich jede Äußerung erstmal, und so hart es auch ist, und da muss ich auch, verlange ich auch den Kolleginnen teilweise natürlich was ab, erst recht, wenn sie eine Positionierung innerhalb der Situation auch haben, zu sagen, erstmal ist jede Äußerung ein Gesprächsangebot. Dann muss ich gucken, was will diese Person auch mit einer radikalen Äußerung denn erreichen. So versucht die zu gucken, wie ist hier die Temperatur im Raum? Kommt die selber mit der Situation nicht klar, dass jemand im Raum ist, der sie wiederum eine bestimmte Positionierung zuschreibt? Vielleicht aufgrund dessen, dass wir das Wort Israel in unserem Namen haben. Vielleicht kann die Person auch gar nicht anders über das Thema reden, weil sie es nicht anders gelernt hat. So, weil wenn innerhalb von Schule nicht geredet wird und dann aber abverlangt wird mit mal, dass in einer bestimmten Art und Weise geredet wird, dann haben wir da eine Diskrepanz. So, und dann muss ich erstmal gucken,
was steckt hinter der
Äußerung? Was ist hier los? Ne? So, also ich habe dieses Beispiel von einem Neunklässler, der mir relativ früh nach dem 7. Oktober 23, das muss so Januar, Februar, also aus heutiger Sicht früh, in einem Workshop, es gab eine Sprechpause und mit mal sagt dieser junge Mensch, Kindermörder Israel. Und knallt das raus. Wir waren noch gar nicht beim Thema. Wir waren noch an dem Punkt, wo wir versucht haben, eine Gesprächssituation herzustellen. Und dann ist die Frage, was machen wir an genau dem Punkt? So verstehe ich deine Frage gerade. Und dann guckt natürlich der Rest der Klasse mich auch oder uns groß an und eventuell noch, falls sie im Raum ist, eine Lehrkraft. Und dann bin ich zumindest auf diesen Jungen zugegangen und habe gesagt, was ich von dir verstehe, ist, dass du dich um die Situation der Kinder in Gaza, dass dich das berührt und dass du Angst um die hast. Und dann guckte er mich mit großen Augen an und sagte, ja, genau das. Und ich so, ja gut, hast du selber Familie? Dann sagte er, nein, aber ich habe meinen bester Freund, der hat wiederum direkte Cousins dort und wenn ich bei denen bin, sehe ich halt, was da abgeht an Sorge um Personen und das macht mich traurig und deswegen kann ich nachts nicht schlafen und so. Dann habe ich gesagt, das ist extrem schlimm und ich kann das gut nachvollziehen und ich muss dir aber auch sagen, das, was du vorhin ausgedrückt hast, dass diese Worte, die du benutzt hast, sind für Personen, die Ohren haben, wie ich sie habe, stellen dann auch andere Verbindungen und andere Kontexte her, die dazu führen, dass diese Sorge, die du hast um die Leute vor Ort, dass alle anderen nicht hören können, weil das, was du gerade gesagt hast, an hunderte von Jahren von Diskriminierung gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutschland und Europa und der Welt anknüpft. Und so du sozusagen dem, was du willst, für die Leute vor Ort da sein, dem wird es im Wege stehen. Und dann guckte er mich wieder groß an. Ich sagte, ich glaube, das willst du nicht. Und sagte, nee, das will ich nicht. Ich möchte auf die Situation dort aufmerksam machen. Gut, das kann ich gut verstehen, aber gleichzeitig musst du wissen, mit der Äußerung wirst du es nicht tun können. So. Was er davon mitgenommen hat, weiß ich nicht, da wir ja nun nur bestimmte Tage, aber in diesen Klassen sind. Es hat aber auf jeden Fall dazu geführt, dass wir mit der Klasse dann den Tag und auch die weiteren Workshops, die wir mit denen gemacht haben, wirklich richtig gut gelaufen sind.
Ja, und du hast ja auch in dem Moment das nicht abgetan, aber du hast gesagt, das habe ich gerade verstanden, ich sehe das anders, aber es interessiert mich, warum du das gesagt hast. Ne? Du hast dir ein Interesse dann auch gezeigt und das finde ich auch total wichtig. Hinter der Aussage nicht nur einfach eine Aussage zu sehen, sondern dahinter zu schauen, was für ein Interesse, also dein Interesse dem Jugendlichen, der Schülerin entgegenzubringen.
Das, wo ich den fundamentalen Unterschied mache und das versuche ich auch den Lehrkräften mit zu vermitteln, ist Verstehen und Verständnis zu unterscheiden. So, ich will verstehen, woher das kommt bei dieser Person und ich muss dafür aber kein Verständnis haben. Und nur, dass ich dieses Gespräch führe, ist nicht gleich schon Verständnis. So, ich will besser verstehen, wo also welcher biografischen Erfahrung diese Emotionen kommen, weil auch dann ich darauf anders reagieren kann. Und dann, wenn ich in dem Moment diesen Raum gegeben habe, ja auch einfordern kann, so, jetzt habe ich dir zugehört, jetzt musst du auch mir zuhören. Ja, wenn ich nur sage, du musst mir zuhören und dich dann dementsprechend verhalten, werde ich eine Abwehrreaktion, ja, gerade bei Jugendlichen, provozieren. Egal in welchem Feld. Aber gerade wenn es dann noch um so hochemotionalisierte Themen geht, nochmal mehr.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich ja stellen muss, oder die muss ich auch erstmal lernen, in meinem Trainerin-Dasein. Was ist mir jetzt hier gerade wichtig? Ist es mir gerade wichtig, dass ich irgendwie rausgehe und sage, okay, ich habe irgendwie, bin bei mir geblieben und ich habe irgendwie, weiß nicht, eine moralische Belehrung irgendwie dann gegeben, die aber im Zweifel vielleicht auch einfach nicht so viel bringt, weil dann, wenn man es nicht versteht, was an dem der Aussage, die man selbst gerade getätigt hat, die problematisch war, dann versteht man auch nicht, was man daran ändern muss. Oder will ich, dass das, was gedacht wird, was eh gedacht wird, versuchen, dass es irgendwie einen Raum geschaffen wird, in dem das besprechbar ist, weil nur dann kann man das irgendwie bearbeiten.
In dem Moment, wo ich die Bestätigung bekomme, dass mir da jemand gegenüber sitzt oder jemand teilnimmt an diesem Workshop, der ein geschlossen radikales Weltbild hat und vertritt und das hier durchziehen will, da ziehe ich die Grenze. So, und das würde ich ja nicht nur tun bei jemandem in dem Themenkontext, in dem wir uns bewegen, sondern bei allen anderen Themen. So, wenn ich da zu bestimmten Themen krasse Sexisten, krasse Rassisten so im Raum habe, werde ich auch sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Alleine schon, um mit der Gruppe weiterarbeiten zu können. Ich muss ja diese Gruppe auch schützen und meine Arbeit mit dieser Gruppe und die Ermöglichung, dass die eine Erfahrung machen. Da würde ich dann die ganze ziehen, auf jeden Fall.
Was hilft euch selbst als Fachkräfte, vor allem auch in eurem Arbeitsalltag, in eurem Team, mit euren Kolleginnen, mit euren eigenen Emotionen zum Thema Israel-Palästina umzugehen? Und wie nutzt ihr eure Gefühle auch positiv für eure Arbeit?
Ich glaube, zu der letzten Frage, wie nutzt ihr eure Gefühle auch positiv für eure Arbeit? So ein bisschen ein bisschen ähnlich zu dem, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich nutze erstmal, dass ich irgendwie Gefühle dazu habe, ist erstmal irgendwie ein Antrieb darin, dass ich mich mit dem Thema irgendwie auseinandersetze und mich da irgendwie so dranbleibe. Gleichzeitig darin ist es immer, also nicht nur einfach, sich die ganze Zeit mit diesen Themen irgendwie auseinanderzusetzen, und es ist herausfordernd, an Schulen zu sein, kann es sein. Man ist teilweise in Situationen, die nicht so einfach sind. Man ist in Situationen, wo man danach rausgeht und sagt, da habe ich irgendwie, wenn ich nicht zufrieden mit meiner Performance, wie ich damit umgegangen bin, dann ist quasi auf die Frage bezogen bei mir immer sehr schnell, okay, was ist denn der Rahmen, in dem man diese Arbeit macht und machen kann? Zum einen kann ich jetzt ganz individuell beantworten, dann habe ich Gespräche, die mir sehr helfen mit meinen KollegInnen. Ich habe Gespräche mit FreundInnen, in denen ich Sachen reflektiere, in denen ich mir Bestätigung abhole, in denen ich Raum habe, irgendwie damit einen Umgang zu finden. Es gibt jenseits von Gesprächen die Möglichkeit von irgendwie festen Strukturen, die verankert, im besten Fall verankert sind im Verein, wo über Sachen gesprochen werden kann, wo Sachen reflektiert werden können.
Das habt ihr?
Das
nutzt ihr?
Wir haben ein bisschen unterschiedliches System. Wir haben halt zum einen die Festangestellten bei uns im Team, da gibt es Mitarbeiter in Gespräche, da gibt es irgendwie, glaube ich, nochmal anders fest verankert. Und wir haben ein Team an freien MitarbeiterInnen, die für uns mit uns an die Schulen gehen, und dort versuchen wir Angebote zu schaffen von Supervision, dort versuchen wir Angebote zu schaffen von regelmäßigen Treffen, wo es irgendwie einen Austausch geben kann zwischen den TrainerInnen und uns und untereinander den TrainerInnen.
Wir haben das Privileg, glaube ich, also wenn es ums Team geht, haben wir, glaube ich, auch das Privileg, noch ein sehr kleines Team zu sein, und wir können, und ein kleines Team heißt, wir können auch gut miteinander in Kontakt sein. So, also wir wissen, glaube ich, dann doch immer noch einiges übereinander und fragen, also wir fragen auch so am Anfang von der Teamsitzung, fragen, wie geht's euch? Und das ist nicht als erstes, was habt ihr auf der Agenda? Das ist, glaube ich, sich umeinander kümmern. Und es ist aber natürlich bei der Thematik, mit der wir uns beschäftigen, der Situation, in der wir sind. Also es war vor dem 7. Oktober 2023, war es schon nicht einfach, sich mit der Zivilgesellschaft in Israel dezidiert und mit diesem Raum zu beschäftigen. Das ist danach nochmal verdammt viel härter geworden. Und wenn wir nicht als Team gut miteinander in Kontakt sind, dann werden wir diese Arbeit nicht machen können. Das ist einfach notwendig. So, wir müssen füreinander da sein in einer gewissen Art und Weise. Und das sind wir. Und da kümmern wir uns, glaube ich, drum. Also wenn du fragst, was motiviert euch, dann ist es eben auch die Anbindung an die israelische Zivilgesellschaft. Und wenn ich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sehe, die ihre Arbeit machen, die auf die Straßen gehen, die in jüdisch-palästinensischen Nachbarschaftsprojekten unterwegs sind, die sich um LKWs drumherum stellen, die nach Gaza gehen sollen und die von Siedlern angegriffen werden, um diese zu schützen, also das bisschen, was es gibt, zu schützen, dann motiviert mich das. So. Und wenn die dann hören, wir gehen mit dem, was sie tun, wofür sie stehen, in Deutschland in Klassen rein und Lehrkräfte interessieren sich dafür, was sie vor Ort tun, und dass das ein Beitrag zum Diskurs hier ist, das Feedback, das motiviert mich auf jeden Fall, das immer weiterzumachen, klar.
Also wenn man jetzt nur auf den Kontext Deutschland guckt, eine Gesellschaft, die irgendwie krass gespalten ist, die ne, teilweise nicht mehr miteinander redet und so. Und darin hilft es mir schon, ganz konkret zu diesem Thema an sich zu arbeiten, mit ganz konkreten, ganz direkten Kontakten zu Leuten, die vor Ort Sachen möglich machen, was Jan-Hinrich gerade meinte. Und es hilft mir aber auch tatsächlich auch mit jüngeren Leuten auch zu arbeiten, die vielleicht noch nicht ganz so festgefahrene Weltbilder haben, die vielleicht an hier oder da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr die Fähigkeit haben, über das eigene Weltbild ein bisschen nochmal zurückzustellen und zuzuhören, was will eigentlich die andere Person sagen, die extrem doll, krass gut in der Lage sind, teilweise Empathie zu äußern, auch wenn sie nicht derselben Meinung sind, auch wenn sie nicht dieselben Hintergründe haben, aber auf ganz bestimmten Ebenen, wie ich verstehe, dass du dich um irgendwen sorgst, das verstehen können. Und das hilft mir, glaube ich, auch in dieser direkten Arbeit, um insgesamt auch mit dem Thema und mit den gesellschaftlichen Fragen umzugehen.
Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für eure Arbeit. Und ich wünsche euch alles Gute.
Danke dir, danke für deine Arbeit, danke dafür, dass du uns einen Raum gibst und einen Ort und für deine Zeit.
Von mir auch. Vielen Dank.
Zum Abschluss dieser Folge wird deutlich, nicht nur für Politik und Gesellschaft, sondern gerade für Pädagogik, politische Bildung und Prävention ist es entscheidend, Emotionen ernst zu nehmen. Nicht als Risiko, sondern als Ressource. Prävention beginnt beim Verstehen emotionaler Lagen, nicht erst bei extremen Aussagen. Gerade angesichts der Lage in Israel und Palästina brauchen Jugendliche Räume, in denen sie Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen ausdrücken können. Denn Raum für Emotionen bedeutet auch Raum für Teilhabe und damit die Erfahrung von Demokratie. Wird dieser Raum verwehrt, bestärkt das Gefühle von Ausgrenzung und Nichtzugehörigkeit, was nicht zuletzt Bildungs- und Reflexionsprozesse blockiert und im Einzelfall auch Prozesse von Radikalisierung befördern kann. Pädagogische Fachkräfte, vor allem in Schulen, können hier viel bewirken. Sie müssen keine fertigen Antworten parat haben. Eine sensible Haltung und emotionales Zuhören sind bereits ein wichtiger Schritt, um Jugendliche in Krisenzeiten zu begleiten. Und wenn Emotionen doch überfordern, stehen zum Beispiel Träger wie der New Israel Fund unterstützend zur Seite, mit Materialien und Angeboten, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben. In der nächsten Folge von Knicks Talks beleuchten die Kolleginnen von IFAK den Zusammenhang von psychischer Gesundheit, Gewalt und Extremismus bei Kindern und Jugendlichen und fragen unter anderem, was passiert, wenn innere Not und die Suche nach Halt auf die Verlockung extremistischer Ideologien treffen? Also bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast ist Teil von Knicks Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. Knicks Connect wird umgesetzt von ufuk.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAK, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe, Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von Knicks Connect durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.